ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Gast ist dieses Mal ein Mensch, da muss ich sagen, sei kein Horst. Jeder kennt und liebt Horst Schlemmer, wenn er um die Ecke kommt.
Ja, ist richtig. Das ist eine Ankündigung. Die ist nach meinem Geschmack, Schätzelein. Da bedanke ich mich jetzt schon mal für.
Gerne, lieber Horst. Und Horst, du hast angefangen, Ahnenforschung zu betreiben. Was wolltest du denn rausfinden, lieber Horst?
In dem Fall war es nicht der Horst. In dem Fall war ich es. Das alter Ego, H.P. Kerkeling war es.
Ach so, siehst du, so schnell. Man weiß ja gar nicht, mit wem man es hier zu tun hat.
Ja, ich weiß es manchmal auch nicht. Und genau deshalb wollte ich Ahnenforschung betreiben und habe das dann tatsächlich auch gemacht und so einiges über meine Ahnen herausgefunden. Spannendes, lustiges, erheiterndes, aber mitunter auch sehr trauriges.
Wir reden heute über ein Buch, ein neues Buch von dir. Gib mir etwas Zeit. Und viele von uns haben wahrscheinlich Ich bin dann mal weg, dein Buch über deine Wanderung auf dem Jakobsweg gelesen, Der Junge muss an die frische Luft, Katzenliebhaber, allen voran Taylor Swift, wahrscheinlich auch Pfoten vom Tisch. Und jetzt gebt mir etwas Zeit. Warum schreibst du, Harpe?
Warum schreibe ich? Vielleicht schreibe ich, Bärbel, weil es mein ursprünglichstes Talent ist. Das ist das, womit ich angefangen habe. Als Schüler habe ich irgendwann angefangen, meine eigenen Texte zu verfassen und zu schreiben und kleine Theaterstücke. Und tatsächlich war das Schreiben immer meine größte Faszination. Irgendwann kam das Darstellerische dazu. Aber eigentlich habe ich die Texte immer für andere geschrieben. Ich hatte gar nicht vor, so unbedingt auf die Bühne zu gehen. Also es ist so die Kunst, die mir am nächsten ist.
Ich habe das Gefühl, du machst ab und zu alle 2-3 Jahre so ein Fenster auf und wir zum Beispiel im neuen Werk lernen wir ja was über deine Ahnen und über Gene und über das, was Familie ist. Du hast uns mitgenommen auf deine Wanderung, deine Katzendiebe und all deine Katzen, die dich dein Leben lang begleitet haben, haben wir kennengelernt. Und dann schließt du wieder diese Tür und hast einen Rückzug. Manchmal vermisse ich dich auf der Bühne. Du dich auch?
Das ist sehr schön, dass du das sagst, aber ehrlich gesagt, Bärbel, ist es mir lieber, dass du mich vielleicht manchmal ein bisschen vermisst, als dass du denkst, oh, der schon wieder.
Ja, gut.
Und deswegen finde ich das eigentlich okay.
Gut, das hat man ja den Vorteil, wenn man aufs Handy und all die Influencer schaut, wenn es einem dann zu viel wird, kann man entfolgen.
Genau.
Aber im Grunde geht es in allen deinen Büchern dann doch immer wieder auch ums Reisen, um den Aufbruch, aber auch Familie. Was ist denn Familie eigentlich für dich?
Familie, das stelle ich fest, jetzt im Laufe des Älterwerdens wird eigentlich immer wichtiger. Ich merke so mit den Jahren, dass meine Großmutter beispielsweise, bei der ich aufgewachsen bin, mit jedem Jahr, dass sie länger tot ist, ich sie auch irgendwie mehr vermisse. Mhm. Und Familie ist so die Keimzelle der Gesellschaft und wir alle sollten doch gucken, dass diese Keimzelle besonders gut funktioniert, harmonisch, friedlich, demokratisch, dann müsste eigentlich auch der Rest klappen. Das ist vermutlich das, was mich treibt, immer wieder zurück zur Familie.
Ja, und das ist auf der einen Seite auch der Traum, denn wir alle wissen ja, Harpe, Familie ist nicht nur Glück, es kann Geheimnisse wahren, es kann Kälte ausstrahlen, Traumata werden weitergegeben. Also Familie bedeutet ja nicht immer nur Glück und Zuhören und Nähe und Wärme.
Nein, so ein Ahnennetz, das habe ich im Laufe meiner Forschung festgestellt, das hat auch gewisse Anforderungen an die aktuelle Generation. Und das müssen nicht immer nur gute Anforderungen sein. Manchmal geht es auch darum, dass man familiäre Schallmauern durchbricht, mhm, die es vielleicht schon über Jahrhunderte gegeben hat und Glaubenssätze verändert. Und mit all diesen Themen beschäftige ich mich.
Wenn du sagst, je länger deine Großmutter verstorben ist, umso mehr vermisst du sie, dann betrittst du ja auch wieder Erinnerungsinseln. Ist das dann schmerzhaft für dich im Schreiben oder sagst du, ich schenke ihr damit auch einen Raum?
Es ist einerseits natürlich schmerzhaft, aber andererseits spüre ich, wie lebendig in mir die Erinnerung beispielsweise an meine Großmutter ist. vielleicht kommt man im Rückblick auch zu so einer liebevollen Verklärung. Das kann auch ja. sein, das will ich auch gar nicht abstreiten. Beispielsweise bei meinem Vater, mit dem ich zu Lebzeiten auch immer mal wieder meine Problemchen hatte. Nun ist er mit 91 Jahren im Jahr 2018 gestorben, ist also nun schon ein Weilchen tot. Und da habe ich irgendwie so meinen Frieden gemacht. Und im Rückblick sehe ich sehr die positiven Aspekte meines Vaters, diesen Charme und all das, was ich so an Negativen gesehen habe, das blende ich langsam aus und finde, das war gar nicht so schlimm.
Ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast im SR1 und HR3 Sonntagstalk, auf Harpe Kerkeling, der viel Zeit am Laptop, am Schreibtisch verbringt und uns ein neues Buch mitgebracht hat. Gebt mir etwas Zeit. Ja, wofür willst du denn Zeit haben, lieber Harpe?
Ja, mein Gott, wofür?
Wir wollen alle mehr Zeit. Gib mir mehr Jahre, Harpe.
Ja, auch das ist natürlich gemeint, aber unterschwellig bitte ich natürlich den Leser, mir seine Zeit zu schenken, um diese Geschichte erzählen zu können, mit der vielleicht auch der ein oder andere Leser, die ein oder andere Leserin etwas anfangen kann.
Was soll ich mit deinen Ahnen bitte zu tun haben? Denn du hast was Verrücktes gemacht. Du hast so eine Art Test gemacht. Ist es ein Gentest gewesen? Und du hast beschäftigt dich mit Ahnenforschung.
Also die Ahnenforschung ist schon mein Steckenpferd ungefähr seit dem 14. Lebensjahr. Mhm. Nun frag mich bitte nicht, warum mich das so interessiert.
Naja, weil du ein zutiefst spießiges Pubertierchen warst, was sich mit Ahnenforschung beschäftigt hat.
Ja, vielleicht ist das auch so eine gewisse Spießigkeit in mir. Auch das würde ich nicht wirklich abstreiten können. Aber ich habe mich immer gefragt, woher kommen meine Ahnen? Vielleicht war es auch ein bisschen so, dass nach dem Selbstmord meiner Mutter ich so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren hatte und dann in der Pubertät das Gefühl hatte, ich sollte wieder ein bisschen mehr Grund und Boden bekommen und habe dann angefangen, mich in diese Ahnenforschung hineinzubegeben. Habe das dann aber erst seriös betrieben mit Beginn der schrecklichen Pandemie, weil da hatte ich zum ersten Mal die Zeit, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und also, so habe ich dann meine Spucke nach Texas geschickt und dann kam die Auswertung und dann ging's los.
Okay, und dann stellt man fest, dass wir alle mit dieser einen Frau, die Lucy heißt, aus Afrika stammt, dann verwandt sind, oder?
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ganz genau.
Wir alle stammen von Lucy ab. Lucy ist der erste, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus, Australopithecus afarensis, also der erste Mensch. Es war eine Frau, man höre und staune. Und Lucy ist losgelaufen vom Kilimandscharo immer Richtung Norden. Sie war ein fideler Wandervogel, das habe ich schon mal mit dir gemeinsam. Und wir stammen alle von Lucy, die natürlich schwarz war, ab. Und dann haben sich ihre Gene über den Globus verteilt und vor allem nach Europa. Und es ist daraus entstanden, der dröge Däne und selbst der Berliner Taxifahrer stammt von Lucy ab.
Ganz genau. Und du bist ja der Junge aus dem Ruhrgebiet, geboren in Recklinghausen, der sagt, okay, ich war vielleicht ein bisschen uncool. Meine Mutter ist verstorben, hat sich das Leben genommen und ich will mich eigentlich ein bisschen erden. Ich will wissen, woher komme ich? Wer bin ich? Ist das eine Frage, die dich getrieben hat?
Ja, ich habe den Eindruck, dass wenn man, also Adoptivkinder beispielsweise, sind ihr ganzes Leben umgetrieben von der Idee, woher komme ich? Und sind da auch beinhart und wollen das wissen. Ich kann das nachvollziehen. Unsere Wurzeln sind wichtig. Und wenn wir nicht wissen, wo wir genau herkommen, dann ist es vielleicht auch schwieriger zu bestimmen, wohin wir eigentlich gehen. Und ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich das beleuchtet habe, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch stellvertretend für die LeserInnen, habe ich so ein bisschen mehr Licht nach vorne. Insofern hat es gut getan.
Okay, also der Blick zurück hilft beim Blick nach vorne.
Auf jeden Fall. Indem man diesen Tunnel, der hinter einem ist, so ein bisschen beleuchtet und man kann Silhouetten erkennen, wenn man sich dann umdreht und den Blick nach vorne hat, dann kommt dieses Licht von hinten, strahlt an einem vorbei, auch nach vorne. Um gut. mal ein schönes Bild zu gebrauchen.
Ganz genau, das nehme ich auch gerne an. Wenn wir zurückgucken bei unseren Verwandten, eine Generation, zwei Generationen, drei Generationen, da sind ja auch viele abgeschnittene Familienbiografien, viele aus einer braunen Nazi-Vergangenheit, die gar nichts erzählt haben oder die Legenden gestrickt haben. Das ist ja eigentlich unser Weg, die noch leben, zu fragen.
Ja.
Viele fragen ja nicht. Du hast aber ja noch redselige Verwandtschaft auch lange um dich. Also warum musste das dann gleich so viele Generationen zurück sein?
Es geht so viele Generationen zurück. Erstens, weil meine Neugier mich getrieben hat. Mhm. Und zweitens, weil ich wissen wollte, was ist das verbindende Element über die Generationen hinweg, was meine Familie angetrieben oder im Zweifelsfall auch behindert hat. Das wollte ich herausfinden. Und ich glaube, das habe ich herausgefunden. Und ich denke, dass jede Familie getragen ist von so einem Wunsch, Motto, aber vielleicht auch von einem falschen Glaubenssatz.
Und vielleicht kann mit diesem Test auch dein wahnsinnig großes Interesse an Königshäuser geklärt werden und warum du unbedingt als Königin Beatrice Anfang der 90er auftreten musstest. Wer weiß, wir wollen nicht zu viel spoilern haben.
Nein, ich sage gar nichts.
In deinen ganz vielen Jahren im Showgeschäft sind echte Klassiker entstanden. Klar, den Horst Schlemmer kennen wir und den Hurz auch noch. Kennen Teenager von heute noch den Hurz?
Fragst du mich das?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in der Fußgängerzone und habe Teenager interviewt. Also die Teenager, mit denen ich verwandt bin, wissen das natürlich. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennen sie es, vielleicht auch nicht.
Ist es für dich noch wichtig?
Nein. Also ich werde gerne daran erinnert. Das war wunderschön und ich freue mich darüber, dass das gewissermaßen ein Klassiker geworden ist und dass man die meisten nach 30 Jahren, weit über 30 Jahren, auch immer noch wissen, worum es sich dabei handelt. Darüber freue ich mich nach wie vor, ja.
Und hurzt du noch?
Selbstverständlich. Auch gerne auf Kommando. Hurz!
Ja, gut, wenn man es kennt.
Dann stört es einen auch nicht.
Das ist der Lacheffekt. Eigentlich immer noch vorprogrammiert.
Hurz!
Wir beamen uns mal zurück in die Zeit in Recklinghausen. Du bist gerade so ein Erstklässler. Hans-Peter, das Kind aus dem Ruhrgebiet, was gerne lustig ist, was irgendwie aber auch nicht richtig cool ist. Und du sitzt mit deinen Eltern in Amsterdam. Und willst aus dieser Stadt einfach nicht mehr weg. Dass du einen Dickkopf hast, kann ich mir vorstellen. Aber was hast du da gespürt als Kind?
Das war meine erste entscheidende Auslandsreise mit meinen Eltern. Und dieser längere Tagesausflug, das waren so 2,5 Stunden mit dem Auto von Recklinghausen nach Amsterdam, führte uns eben in die Amstel-Metropole. Und ich hatte schon bei der Einfahrt in die Stadt das Gefühl, hier gehöre ich irgendwie hin. Hier komme ich her. Mit der Stadt habe ich was am Hut. Das ist ein Sehnsuchtsort. Hier war ich schon mal. Das fühlt sich gut an. Es fühlt sich irgendwie nicht heimisch, aber so. Es fühlt sich so an, als könnte meine Seele dort einen Platz finden.
Vertraut.
Und in der Tat wollte ich da nicht mehr weg, was zur Folge hatte, dass meine Eltern nie wieder mit mir nach Amsterdam gefahren sind, weil ich einfach so restlos begeistert war von dieser Stadt.
Mama, schreibst du in deinem aktuellen Buch. Das ist die schönste Stadt der Welt. Da bist du ein 6-jähriger Knirps, ergriffen von dieser Atmosphäre. Ich meine, die meisten assoziieren wahrscheinlich Holland-Fahrräder, Anne-Frank-Museum, Drogen, Krachten, all das mit Amsterdam. Was hast du denn gespürt? Konntest du das in dem Alter schon konkretisieren?
Nein, es war so ein luftiges, fröhliches, freies Schlaraffenland-Gefühl. Ich kannte das Märchen vom Schlaraffenland und dachte, ja, Amsterdam kommt meiner Vorstellung vom Schlaraffenland sehr nahe. Und was ich mochte, war auch diese Unbefangenheit der Menschen. Das fand ich einen großen Unterschied zu Deutschland.
Du hast es damals genannt, es sei ein natürlicher Ort, dein natürlicher Ort. Das finde ich ganz spannend. Meinst du, wir haben alle so einen Ort, an dem wir kommen und haben das Gefühl, hier war ich schon mal, hier fühle ich mich wohl, so ein inneres Ankommen?
Also es gibt ja diesen Satz von Aristoteles, der damals der Überzeugung war, dass wenn man einen Stein in die Luft wirft, dass wenn er dann auf den Boden zurückkehrt, er dort seinen natürlichen Ort findet. Und daher kommt diese Vorstellung vom natürlichen Ort. Und für mich ist tatsächlich Amsterdam, die Niederlande insgesamt, so etwas wie mein natürlicher Ort. Das ist vielleicht sogar noch mehr als Heimat. Und selbstverständlich hat einen solchen Ort jeder. Wir kennen das alle. Wir fahren irgendwo hin, wo wir noch nie waren und empfinden plötzlich, sei es in Südfrankreich, in Spanien, keine Ahnung, beschleicht uns das Gefühl, irgendwie bin ich hier richtig. Intuitiv, instinktiv und wir können es nicht genau benennen. Und das beispielsweise kann man durch Ahnenforschung dann etwas genauer und tiefer beleuchten.
Was hast du denn genau für Ergebnisse bekommen? Und wie viele Generationen geht das zurück? Würde ich jetzt meine Spucke nach Texas schicken. Also wie weit geht das zurück und welche Informationen hast du dann tatsächlich in der Hand, von wo aus du deine familiäre, aber eben auch literarische Reise starten konntest?
Das ist erstmal ein sehr nüchterner, komplizierter und wissenschaftlicher Vorgang. Mhm. Die DNA wird analysiert. Die Ergebnisse sind immer richtig und gut. Die werden aber von den unterschiedlichen Instituten jeweils anders interpretiert. Wo die relativ gut sind, ist beispielsweise in der Benennung regionaler DNA-Daten. Und da konnte ich mich eben drauf verlassen, aha, irgendwo zwischen Amsterdam und Rotterdam, da kommt die Mehrheit meiner Vorfahren her. Und dann bin ich halt in die Recherche gegangen und abgesehen davon, dass meine früheste Verwandte väterlicherseits ist eine Gretchen Hühnerjäger aus Lübeck aus dem Jahr 1400, schieß mich tot. Und auf mütterlicher Seite ist es Hendrik Kehlbreker von 1400 noch was aus Brabant. Kehlbrecher und Hühnerjäger klingt jetzt nicht nach der feinsten Gesellschaft. Da konnte ich dann auch nicht weiter forschen. Aber die Kerkelings konnte ich erforschen und ich war bisher immer der Überzeugung, das sind so münsterländische Bauern gewesen mit Runkelrübenanbau. Und das war auch alles nicht so ganz falsch. Aber bevor das der Fall war, waren sie tatsächlich ziemlich reiche Händler in Amsterdam und das hat mich dann zurückgetrieben ins sogenannte goldene Zeitalter der Niederlande. 1620 Amsterdam, Gerrit Dirksson Kerkelinck, mein 11. Großvater und dann zu meiner Überraschung der direkte Vorfahre meiner Mutter, Ernst Gerritsson Ruters, der 200 Meter weiter wohnte. Das heißt, meine Vorfahren auf väterlicher und mütterlicher Seite waren nachweislich vor 330 Jahren Nachbarn. Und da beginnt dann der historische Exkurs.
Und wenn du diese Namen jetzt aussprichst, sind das ja keine Namen, die bei deinen Großeltern oder deinen Urgroßeltern auch gefallen sind, weil das einfach schon zu weit zurück ist. Dann spürst du ja etwas jetzt, wenn du die Namen nennst. Es schwingt etwas mit.
Ja, tatsächlich ist das so. Je tiefer man dann auch in die Geschichte eintaucht, desto mehr stellt man fest, aha, dieser Charakterzug passt. Beispielsweise, ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Mhm. Das ist was ganz Banales. Und ich dachte immer, klar, das habe ich mir ausgesucht, das ist mein Lieblingsgetränk. Nein, tatsächlich ist es so, dass die Genetik das determiniert. Das ist in meiner DNA festgelegt, dass ich so ein holländischer Kaffeetrinker bin.
Deswegen können wir auch nicht nach drei Tassen aufhören und wir schlafen auch nicht schlecht. Harpe Kerkeling, mein Gast im Sonntagstalk. Und gleich müssen wir herausfinden, was deine Cousine dritten Grades aus Sachsen noch rausgefunden hat, warum du sie gefunden hast. Hat Martin Luther eigentlich mit Harpe Kerkeling am Hut? Bis gleich, Harpe. Harpe Kerkeling betreibt Ahnenforschung. Und das beginnt alles mit einer Spuckeprobe. Die kommt in ein Röhrchen, wird analysiert und dann geht mein Gast auf Reise durch die Stammbäume seiner Ahnen. Und dazu inspiriert, lieber Harpe, bei deiner Ahnensuche hat dich deine Oma Bertha, richtig?
Ja. Ja, meine Oma Bertha war dann am Ende auch so eine Sprungfeder. Ich habe alle meine drei Großeltern quasi recherchiert, also väterlicherseits, mütterlicherseits und konnte aber über die vierte Großmutter, also meine Großmutter Bertha, konnte ich relativ wenig in Erfahrung bringen.
Obwohl ihr ja ein enges Verhältnis hattet.
Ja, das ist somit das engste Verhältnis, das ich überhaupt mit einem Familienmitglied hatte. Sie war für mich wie eine Mutter und so habe ich sie auch geliebt und sie mich auch. Und insofern waren wir sehr eng miteinander verbunden, aber ich wusste eigentlich so gut wie nichts über sie. Ich wusste nur, dass sie 1904 in Marienbad im heutigen Tschechien, mondäner Kurort bis heute, geboren wurde, in eine sehr arme Familie hinein. Mehr wusste ich nicht. Und dann hat mir eine Cousine, die Gisela aus Sachsen, die habe ich über meine Internetrecherche in der Ahnenforschung kennengelernt. Und die stammt übrigens direkt von Martin Luther ab.
Moment, du hast deine Cousine bei der Ahnenforschung im Internet kennengelernt? Wie geht das?
Ja, natürlich. Sie war ein Match, also sie war eine Verwandte. Dann wird man verlinkt und dann kann man sich gegenseitig kontaktieren. Und ich dachte...
Okay, du kannst kannst aber auch ablehnen. Das klingt ja wie eine Dating-Plattform.
Es ist wie eine es funktioniert tatsächlich wie eine Dating-Plattform und du schreibst: Hallo, liebe Cousine dritten Grades, möchtest du mal Kontakt aufnehmen? Die Dame hat dann erstmal gedacht, sie wird verarscht, als ich mich dann da offenbart habe. Und dann entstand so eine wirklich nette E-Mail-Freundschaft. Man konnte sich ja nicht sehen während der Pandemie. Und dann haben wir beide gemeinsam weitergeforscht. Und über sie habe ich eben erfahren, dass sowohl sie als auch ich beide direkt von Martin Luther abstanden. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spektakulär.
Moment, jetzt kannst du da nicht einfach so drüber fahren, ja?
Ja.
Alle Protestanten werfen sich jetzt in den Staub und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Der Harpe Kerkeling kann doch nicht mit Martin Luther verwandt sein.
Doch, doch, ich bin direkter Nachfahre von Martin Luther. Das habe ich gemeinsam mit insgesamt 50.000 Menschen auf der Welt, denn Luther war ja sehr, sagen wir mal so, der hatte viele Kinder. Mhm. Und insofern hat sich das nett fortgesetzt und ich bin einer dieser Nachfahren. Wobei es schon irgendwie, sagen wir mal, zumindest bemerkenswert oder lustig ist.
Bist du katholisch oder bist du protestantisch?
Ich bin weder das eine noch das andere, aber ich bin da mal weg. Wenn ich jetzt ganz großkotzig sein will, war das ein reformatorisches Buch. Mhm. Aber damit hat sich's dann auch. Also ich fand das jetzt nicht so spannend.
Das waren deine Thesen.
Genau. So, jetzt habe ich mich verheddert in meiner eigenen Geschichte. Wir wollten über die Oma sprechen, richtig?
Ganz genau. Ich fand es bis jetzt eigentlich ganz logisch, weil wir sind von der Oma auf die Cousine und dann auf den Martin Luther gekommen. Und deine Cousine ist ja jetzt nicht diejenige gewesen, die alle Fäden in der Hand hatte. Die war ja vielleicht genauso überrascht wie du. Wenn man in die Untiefen eines Stammbaums abtauchen will, dann sind doch eher Ämter und Archive deine Anlaufstelle. Das klingt ja so ein bisschen trockener.
Ja, Ämter und Archive sind natürlich Anlaufstellen, weil sie bestätigen können oder im Zweifelsfall eben auch mal nicht bestätigen können, dass bestimmte Unternehmungen stimmen oder nicht. In dem Fall war es so, dass ich einfach die Geburtsurkunde meiner Großmutter nicht finden konnte und da war mir meine Cousine Gisela sehr behilflich, sodass ich sie irgendwann auf dem Tisch liegen hatte in Kopie und sehr überrascht feststellen musste, dass meine Großmutter ein uneheliches Kind war. Was ich, ja,
Drama,
wie peinlich ist das denn in der Zeit?
In der Zeit, das ist, also deine Oma hatte ein Geheimnis, über das sie geschwiegen hat. Nun sind wir ja von Geburt an, Harpe, Kulturen einer Gesellschaft, Regeln, Gesetzen, moralischen Kategorien deines familiären Umfeldes, ich meines, ausgesetzt gewesen als junge Menschen. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Bausteine deiner Identität in deiner Kindheit durch dein Umfeld, zum Beispiel durch die Oma Bertha?
Also die Bausteine meiner Identität sind, glaube ich, vor allem die bedingungslose Liebe, die ich vor allem von meiner Großmutter, aber durchaus von allen Großeltern und auch von den Eltern erfahren habe. Das ist so der Hauptbaustein, auf dem ich heute auch noch aufbaue, was dafür gesorgt hat, dass ich ein gesundes und nicht überhebliches Selbstbewusstsein entwickelt habe. Und mehr kann man ja eigentlich gar nicht verlangen im Leben.
Nein, das kann man nicht. Man kann mehr wünschen und fordern, aber...
Man kann schon, ja, aber es ist eigentlich ein ganz ordentliches Rüstzeug.
Also, wenn man seine Nachforschung beginnt und ganz tief hinein taucht in das Leben der Vorfahren, welche Fragen stellt man sich dann bei der Suche nach den Ahnen oder will man mehr über sich selbst erfahren? Darüber reden wir heute mit Harpe Kerkeling. Es gibt ein paar Personen, ein paar Menschen, die du in deinem Buch Gib mir etwas Zeit ganz besonders beschreibst. Ein ganz wichtiger Mensch ist, wir haben es eben schon erwähnt, deine Großmutter Oma Bertha. Du sagst irgendwie, seelisch ist sie mein Kumpan, meine Verbündete, meine Seelenverwandte. Oma und ich sind eher wie zweieiige Zwillinge. Ich weiß immer, was sie denkt und sie weiß immer, was ich fühle. Wir ziehen unser Ding durch. Was hätte Oma Bertha denn zu dieser Ahnenforschung eigentlich gesagt?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt hätte, mach mal weiter, Hans-Peter. Du bist so ein akribischer und bist sehr ehrgeizig. Wer weiß, was du rausfindest.
Oma Bertha hat dir auch gesagt, die schwersten Dinge im Leben sollst du eher mit einer Prise Humor und tiefem Gottvertrauen nehmen. Brauchtest du Humor bei deiner Recherche?
Ja, da brauchte ich in der Tat hier und da Humor, um auch zu verdauen, mit wem ich da so alles verwandt war. Also beispielsweise, als ich in die Untiefen der Amsterdamer Kerkelingschen Geschichte eingestiegen bin, tat sich irgendwann in einer Nebenlinie eine Familie auf, mit der ich verwandt bin, wo es eben auch einen Sklavenhändler gab. Und da war ich schon sehr froh, als ich feststellen durfte, mit dem bin ich nicht direkt verwandt. Stattdessen war ich dann verwandt mit einem Bordellbetreiber.
Okay.
Und der hatte eben oben über seinem Bordell, wie das halt in Holland so ist, alles getarnt. Im Coffeeshop gibt's ja heute auch kein Coffee, sondern es gibt Drogen. Und so gab es damals im Hutladen eben auch keine Hüte, sondern was anderes.
Aber wenn du und Oma Bertha, wenn ihr so ein Herz und eine Seele wart, hat dich denn ihre Sicht und der Humor auch immer bestärkt? Du warst ja schon früh jemand, der ein Talent für das Lustige hatte. Ist sie jemand, der dich da auch immer aufgebaut und bestärkt hat?
Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Oma immer alles so lustig fand, was ich da gemacht habe. Manches fand sie sicher auch befremdlich, als ich dann beispielsweise, die Älteren werden sich erinnern, mit Honeyline um die Ecke kam. Aber meine Oma hat das laufen lassen und hat auch immer gesagt, Junge, ich glaube, du weißt, was du tust. Mach mal. Und das hat sie dann, glaube ich, auch bis zum Ende ihres Lebens nicht bereut.
Aber sie hat eben auch geschwiegen über ein Geheimnis. Also man wusste zum Beispiel nicht, wer war ihr Vater?
Nein.
Denn als Kind ist sie ja ohne Vater aufgewachsen. Oder gab es einen Ersatzvater?
Naja, ich war immer im guten Glauben, ich würde meinen Urgroßvater kennen, nämlich den Rittmeister Josef, mit dem meine Urgroßmutter verheiratet war. Der einzige Urgroßvater, den ich noch persönlich kennengelernt habe und mit dem meine Großmutter kein besonders gutes Verhältnis hatte. Und dann gab es eben diese besagte Urkunde, aus der hervorging, dass meine Großmutter nun ein uneheliches Kind war. Und dann habe ich irgendwann nach sehr langer Recherche eins und eins zusammengerechnet. Ich hatte einen hohen britischen Anteil. Da war irgendwann klar, der musste von meiner Oma kommen, aus Marienbad. Und Marienbad ist nun mal ein mondäner Kurort. Meine Großmutter immer sehr stolz darauf, dass sie aus diesem Ort stammt. Und dann habe ich irgendwann spaßeshalber recherchiert. Da habe ich gedacht, gibt's einen Engländer, der irgendwie, vielleicht ein bekannter Name, der um 1903, 9 Monate vor der Geburt meiner Großmutter dort war. Und siehe da, da gab es jemanden sehr berühmten und das war König Edward VII. Von England.
Dein Royal-Gen kommt daher.
Der, wie der Zufall es will, eigentlich nicht Edward hieß, sondern Bertie von Albert und meine Großmutter hieß Bertha. Und dann habe ich die Fotos von ihr und ihm verglichen und dachte, oha, die Ähnlichkeit ist nicht nur verblüffend, die ist eindeutig. Ähnliches konnte ich dann feststellen bei meinem Vater, bei meinem Bruder. Unglaubliche Ähnlichkeit zu den Verwandten dieser Royals. Und so habe ich dann mutig weiter geforscht, König Edward VII. In meinen Stammbaum eingetragen. Und dann muss der Algorithmus rechnen, geht alle Stammbäume meiner Matches, meiner Verwandten durch und schaut, gibt es da Übereinstimmung? Hat irgendjemand den Edward auch in seinem Stammbaum oder einen seiner Vorfahren? Und siehe da, der Algorithmus wurde fündig und bestätigte diese Theorie.
Auf in den Buckingham Palace. Lass uns morgen sofort losfahren. Am Ende bist du noch mit Prinz Charles, King Charles verwandt.
Bin ich. Ich bin im Prinzip sein Onkel um ein paar Ecken rum. Aber machen wir beide uns bitte nichts vor. Mein Urgroßvater ist sein Ururgroßvater. Ist man wirklich scharf auf die Verwandten?
Komm, Harpe, du spuckst.
Der freut sich, glaube ich, einen Ast, wenn ich mich melde.
Das kann sich doch keiner ausdenken.
Nein, das kann sich auch keiner ausdenken.
Man mag es ja kaum glauben.
Nein, die Geschichte ist bekloppt und derbe. Ich prophezeie dir eins. Mach es und du wirst feststellen, jede dieser Analysen wird unglaublich überraschende Ergebnisse zutage fördern.
Am Ende sind wir noch Geschwister.
Ja.
Dann hätte die Oma, als sie angefangen hat, ein bisschen geistig abzubauen, man könnte auch sagen, dement zu werden, Märchen zu erfinden über Schlösser und Adel. Da habt ihr ja alle gedacht, die Oma, die flüchtet sich da in Fantasien.
In eine Traumwelt, ja. Also sie erzählte dann, ab dem 90. Lebensjahr wurde sie dement und sie hätte als Kind im Schloss gewohnt, beim Grafen und der Prinzessin und dann hätte die Kaiserin sie besucht und wo immer dachten, ach Gott, ja, die Oma hat sie da so schöne Vorstellungen davon, wie ihre Kindheit war. Auch das habe ich dann natürlich recherchiert. Und siehe da, Tatsächlich, sie lebte im Schloss, und zwar im Schloss des Grafen Bonifatius von Hatzfeld-Drachenberg, der Herr hieß wirklich so, und seiner bezaubernden Gattin, der Prinzessin Olga von Manugbai. Auf jeden Fall habe ich das dann herausgefunden.
Oma Bertha, eine Oma, die gar nicht so ohne Vater aufgewachsen ist, den es eben dann doch gab, und ein Geheimnis. Also Leute, wir sind auf dem Weg der Ahnenforschung, und mir ist schon ganz schwummrig. Ich bin bereit, meine Spucke abzugeben. Bis gleich, liebe Happe. Wenn man sich auf die Spurensuche macht mit den Ahnen, dann kann es sein, dass wie bei Harpe ein König, ein Luther und noch tolle andere Verwandten, zum Beispiel die Cousine dritten Grades aus Sachsen, dabei herauskommen.
Ja, und die Gisela.
Genau, die Gisela. Und das kann man ja erstmal, wenn man die Gewissensgrundlage hat bei deiner Spurensuche, dann weiß man, und du hast es eben erwähnt, den Kerkelings. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ging es den Kerkelings in Amsterdam richtig gut. Die Niederlande, florierende Wirtschaftsmacht. Was waren das für Leute? Waren die eingebunden in die Bürgergesellschaft? Haben die sich eingebracht? Oder ging es ums Verdienen?
Der Gerrit Kerkeling war einer der 20 reichsten Niederländer und hat sich einen Prachtbau an die Kaiserskracht gesetzt. Und er war ein Händler, der war tätig im Wein- und Gewürzhandel. Und die Schiffe schipperten immer so zwischen Amsterdam, Porto, Genua und Tunis hin und her. Also der war wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht, ließ sich von den teuersten Malern porträtieren. Und das ist quasi die Keimzelle dieser Familie. Ursprünglich kamen die mal aus Lübeck. Da hießen sie noch Kerkring. Das klang aber in Holland nicht so gut. Also wurde der Name kurzerhand eingeholländischt. Und aus dem R wurde ein L, Kerkeling, was nichts anderes bedeutet als derjenige, der fromm in die Kirche geht. Das war ein tolles Branding. Und das war so der Höhepunkt der Macht.
Gute Grundlage vielleicht für Geschäfte. Das ist, klingt seriös, gibt Vertrauen. Gibt's denn Ahnen, auf die du gestoßen bist, die dir ähnlich sind oder von denen du sagst, Mensch, die hätte ich gerne mal persönlich kennengelernt. Du bist ihnen ja jetzt sehr nah, dir fallen die Namen auszusprechen leicht, du kannst zwischen den Jahrhunderten hin und her springen, aber gibt es einen, der dir ans Herz gewachsen ist?
Ja, also eigentlich ist der Sohn vom Gerrit, mein direkter Vorfahre, der Barend, der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das war der Revoluzzer, das war der, der mit dem Kopf durch die Wand wollte, der war das schwarze Schaf der Familie. Die Familie war streng calvinistisch und er ist dann aus Liebe zum katholischen Glauben übergetreten, was in Amsterdam des 17. Jahrhunderts etwa gleichzusetzen war mit einem Punk in den 80ern. Katholizismus war voll der Punk. Und das hat er durchgezogen. Also den hätte ich gerne kennengelernt.
Und calvinistisch beinhaltet ja auch immer eine hohe Arbeitsethik und eine hohe Arbeitsmoral, die hast du ja auch. Also wenn du dich auf ein Projekt einlässt, taucht das da auch ein bisschen auf. Und du weißt, Harpe, wir brauchen Geschichtslehrer. Es gibt einen großen Mangel an Lehrer. Ich glaube, du wärst jetzt bereit, diesen Job mit zu übernehmen.
Bei diesem thematischen Fenster, glaube ich, könnte ich jetzt mitreden. Ja, also das goldene Zeitalter der Niederlande und auch die Zeit so um 1900, Edward der Siebte, diese Periode, da bin ich ganz firm.
Wenn man auf diese Existenzen schaut, auf die Lebenswege, die du ja sehr genau nachgezeichnet hast, du begleitest sie oft von jungen Menschen bis zum Tod, du bist ihnen schreibend ja nahe gekommen, muss man ja auch einfach sagen, das Leben sind auch echt Zufälle, ja? Entscheidest du dich, nach links oder nach rechts zu gehen? Ziehst du um? Machst du das Geschäft? Nimmst du die Aufgabe an, die an dich herangetragen wird? Ziehst du das uneheliche Töchterchen dann doch groß? Also das Leben ist kein gerader Plan.
Nein, das Leben ist überhaupt kein gerader Plan. Es ist sehr viel von Glück und Zufall abhängig. Das ist absolut richtig. Das ist auch so dieses Entscheidende, was man dann mitnimmt aus der Ahnenforschung. Aber nichtsdestotrotz liegt unter allem immer so ein Motto. Und bei meiner Familie war das Versteckspiel, was sich offensichtlich über die Jahrhunderte durchgezogen hat. Der Barend, mein Vorfahr aus Amsterdam, 1620, musste sich verstecken, weil er in einer calvinistischen Umgebung zum Katholiken wurde. Mein Großvater musste sich quasi während der Nazizeit verstecken, weil er gegen das Regime war und Kommunist war, was ihn dann schlussendlich ins Konzentrationslager gebracht hat. Meine Großmutter war am Ende eine Prinzessin und keine Straßenbahnschaffnerin. Auch die musste sich verstecken.
Damit hat sie ihr Geld während ihres Lebens, des Krieges dann verdient.
Mhm. Und auch ich musste mich eine Zeit lang verstecken, weil ich für die Öffentlichkeit heterosexuell und nicht schwul war. Mhm. Also dieses Motto, dieses Unterschwellige zieht sich durch und vielleicht habe ich diesen Familienbann jetzt ein für alle Mal gebrochen.
Indem du es aufgeschrieben und ausgesprochen hast. Und wenn wir auf unsere Familie schauen, wenn wir älter, also als Kind werden wir hereingeworfen, können uns die Familie nicht aussuchen. Aber je älter wir werden, vielleicht geht's dir anders, aber oft werden einem ja Familienmitglieder auch ein bisschen fremd. Man erkennt plötzlich, was haben die denn für einen Blick aufs Leben. Vielleicht hätten wir mit bestimmten Tanten, Cousinen, Vätern, Stiefvätern auch gar keinen Kontakt mehr. Oder merken, wir entfernen uns von ihnen, je mehr wir unsere eigene Persönlichkeit ausbilden. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, deine Familie ist dir auch ein bisschen fremd?
Also, ich hatte als Kind gar nicht so ein Interesse an all meinen direkten Verwandten. Mit den Jahren und mit der Größe des Abstandes stelle ich fest, zu keinem dieser Verwandten will oder kann das Band abreißen. Hm. Ich bin irgendwie mit allen verbunden. Wie auch immer das funktioniert, mystisch, spirituell, keine Ahnung. Und deswegen, solange wir Verwandte haben und umgeben sind von unseren Lieben und auch wenn sie uns manchmal gehörig auf den Keks gehen, es ist wichtig, dass wir Kontakt zu ihnen halten und irgendwie in Frieden mit ihnen leben.
Spricht der Familienmensch Harpe Kerkeling. Die Frage ist ja, was können uns Ahnen eigentlich sagen? Sind wir mit ihnen nur verwandt oder haben wir vielleicht auch Charakterzüge von ihnen übernommen? Fühlen wir uns ortenah, in denen sie lange gelebt und gewirkt haben? Lass uns noch mal ganz kurz über den Heringskönig reden, lieber Harpe. Ja. Dein 13. Großvater.
Wilhelm van Loon.
Ja, was ist das da gewesen? Auch Holland.
Auch Holland. Wilhelm van Loon ist mein 13. Großvater, der Heringskönig, einer der Mitbegründer der Vereinigten Ostindischen Kompanie. Und da gibt es in der Tat eine recht komische Geschichte, die mich mit ihm schon verbunden hat, bevor ich überhaupt wusste, dass ich mit ihm verwandt bin. Zum 80. Geburtstag von Loriot, dem Wunderbaren, gab es seinerzeit eine Dokumentation und man bat mich um einen Videokommentar. Und da ich in der Zeit in Amsterdam, wie der Zufall es wollte, zu tun hatte, schlug der Sender in der ARD vor, man könne doch dieses Interview im Hause van Loon in Amsterdam machen. Und dann bin ich in dieses Haus rein und dachte, oh, hier ist es wirklich so, wie es im goldenen Zeitalter gewesen sein muss. Mhm. Die Zeit ist stehen geblieben. Und dann blickte ich auf das Bild von Wilhelm van Loon, der da im Nerzmantel an der Wand hing und dachte, eigentlich sieht er aus wie Opa Hermann. Und habe wirklich auch noch darüber gelacht, nicht ahnend, dass ich knapp, ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen, etwa zehn Jahre später herausfinden würde, dass das tatsächlich mein 13. Großvater war.
Da kriegt man ja Gänsehaut.
Ja, kriegt man auch.
Also man kriegt Gänsehaut, weil es so viele Verstrickungen gibt, die wir unbewusst gehen oder die unsere Wege kreuzen. Aber dein Auftritt als Königin Beatrix, 91 war das, glaube ich, hast du... Hast du Oma Bertha zu verdenken? Die hat dich ja so ein bisschen angesteckt mit der Faszination für die Königshäuser. Und das ist ja auch wieder die Niederlande, ja? Also das ist ja auch eine Verbindung.
Absolut, ja. Und Oma hat mich immer bestärkt, auch wenn ich habe als 12-, 13-Jähriger auch manchmal Briefe geschickt und irgendwie herzlichen Glückwunsch, Prinzessin so und so, alles Gute zum Geburtstag. Und da kam auch immer schön Post zurück.
Ein Fanboy der Royals, so kann man dich ja ein bisschen nennen. Hast du denn auch schon, du warst ja auch schon auf Einladung der britischen Botschaft bei einem festlichen Abendessen.
Richtig, da war ich damals eingeladen, da bekam Prinz Charles den Nachhaltigkeitspreis und sollte ihm auch persönlich vorgestellt werden. Und das hat leider nicht gehauen, aber ich verrate nicht, warum, das steht im Buch.
Ganz genau, das muss man nämlich lesen. Wahrscheinlich hast du lange dich vorbereitet und alles geübt, muss man bestimmte Etikette können, bevor man auf Herzogin Camilla und König Charles trifft.
Das Entscheidende ist, dass man die Klappe hält, nicht das Wort an ihn richtet und auf keinen Fall auf ihn zugeht.
Es reichen die Menschen, diese diversen Menschen, die deinen Weg kreuzen, von Dänemark bis Schweden, Australien und USA, alles irgendwie mit dir verwandt und verbandelt über, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Ecken. Also ist das kein Quatsch, wenn man jetzt sagt, du trägst blaues Blut in dir, wenn auch etwas verdünnt schon.
Etwas verdünnt, aber ich denke, jeder von uns trägt gewissermaßen blaues Blut in sich. Und für mich die schönste Erkenntnis eigentlich dieser Ahnenforschung ist, dass es sowas zum Beispiel wie einen Deutschen gar nicht gibt, weil im Laufe der Jahrhunderte so viele Menschen eingewandert sind von Nord, von Süd, von Ost, von West. Also der Deutsche an sich kommt aus dem Ausland und es trifft auf jeden zu. Wir alle waren Migranten und sind es immer noch und bleiben es auch. Und das ist für mich eigentlich die schönste Erkenntnis. Und deswegen ist es auch schwierig, sich über sowas Biologistisches zu definieren. Und drum werde ich nicht müde zu sagen, dass das, was unsere Nation verbindet, vor allem der Glaube an die Freiheit ist.
Ganz genau. Und letztendlich kommen wir alle von irgendwoher. Wir bleiben nicht lange und ziehen dann weiter. Ich muss noch mal fragen, also mir geht dieser König Edward der Siebte nicht aus dem Kopf. Was er jetzt politisch bewirkt hat, weiß ich nicht.
Der war ja auch ein Charmeur. Deswegen wundert es mich nicht, dass er dir nicht aus dem Kopf
geht. Nicht, dass ich ihm jetzt verfalle, aber die Mutter deiner Großmutter, ist die da einfach durch dieses Marienbad gelaufen? War die irgendwo einkaufen? Wie lernt man König Edward den Zweiten dann kennen oder läuft man sich automatisch in so einem Kurort über den Weg?
Also mein Buch ist ja eine Mischung aus Fakten und Fiktion.
Ach so.
Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wie sie sich kennengelernt haben. Aber König Edward ist auch ohne Bodyguards durch den Ort gelaufen. Oh. Da gibt es also Bilder und Belege und Fotos, das weiß man. Es gibt eine belegte Episode, die seinerzeit auf der Wochenendbeilage des Corriere della Sera, einer italienischen Zeitung, gelandet ist. Und die hatten damals herausgefunden, dass König Edward der Siebte einer jungen, 19-jährigen Radfahrerin beherzt das Leben gerettet hatte, indem er sich vors Fahrrad geworfen hat, dessen Kette gerissen war. Die Geschichte ist belegt. Ob das meine Urgroßmutter war, ich weiß es nicht.
Wir glauben es mal.
Im Buch tue ich so, als ob.
Wenn wir beide jetzt mal rechnen, dann wärst du ja in der Thronfolge, in der möglichen Thronfolge, rechne mal bitte mit, wie viel...
Ja, das ist relativ schnell gerechnet. Ich meine, Edward ist der Ur-Ur-Großvater von Charles, 3 im Sinn, 5 nach oben. ganz am Ende unten stehen die norwegischen Royals, die auch ein Anrecht auf den britischen Thron hätten, im Falle eines Falles. Bei denen endet es so knapp bei 109, 108 etwa. Also stehe ich in etwa auf Platz 111. Wenn meine Großmutter nicht unehelich gewesen wäre, wenn sie nicht katholisch gewesen wäre und wenn sie nicht mit einem strammen Kommunisten verheiratet gewesen wäre. Insofern stehe ich da leider nicht.
Ich freue mich, dass du noch Zeit für uns hast im Sonntagstalk und dich noch nicht in den Wettkampf und Wettstreit um die Thronfolge dann ringen musst. Harpe Kerkeling, bis gleich.
Bis gleich. I see you.
I see you. Der Großvater ein gebrochener Rebell, die Großmutter eine Straßenbahnfahrerin, die in Wirklichkeit ein Krönchen verdient hätte, der König und der Luther, all das ist drin im neuen Buch von Harpe Kerkeling, der heute an diesem Sonntagstalk von SR1 und HR3 mein Gast ist. Und wenn wir nochmal auf unsere Ahnen schauen, dann und man liest dein Buch, dann stellt man fest, wie viel Strahlkraft Familie hat. Das habe ich mitgenommen vom Lesen.
Ja, das ist in der Tat so. Und tatsächlich, jede Familie hat eine Strahlkraft. Jede Familie ist ihre eigene Dynastie und kann die Welt dramatisch zum Positiven verändern. Und dieser Kraft muss man sich immer wieder bewusst werden.
Eine andere Kraft ist, und da bewundere ich natürlich nochmal deinen Großvater, der die kommunistischen Flugblätter eben verteilt hat, der keiner gewesen ist, der gesagt hat, man konnte nichts tun, der etwas getan hat, der ins KZ Buchenwald deportiert wurde, der im Zuchthaus lange gesessen hat und wo du ja auch sagst, das ist ein Erbe. Sein Erbe ist dir eine Verpflichtung und eine Mahnung auch zugleich. Also es sind auch politische Zeiten.
Ja, natürlich. Das war mir auch ganz wichtig, das Schicksal meines Großvaters nochmal aufzuschreiben, dieses stillen, aber doch gebrochenen Mannes, der am Ende seines Lebens einfach keine Worte mehr gefunden hat für das Unsagbare, was er im Konzentrationslager erleben musste.
Harpe Kerkeling ist unser Gast im Sonntagstalk und Politik spielt eine Rolle, Begegnungen, Zufälle, aber eben auch die eigene Liebe. Und du bist sehr, sehr offen in dieser großen Liebe zu Duncan, von dem du ja schreibst, er hatte etwas Engelhaftes, ja. Du schon in Deutschland bekannter Fernsehstar, Duncan ein Model und ihr habt euch kennengelernt in Amsterdam. Also diese Stadt hat dir auch Liebe geschenkt in, ja, für die Liebe schwierigen Zeiten, den 80ern bzw. den 90er Jahren, Anfang von AIDS.
Ja, ich wollte diese Geschichte unbedingt aufschreiben, auch um meine Verbindung natürlich nochmal zu Amsterdam zu zeigen, aber vor allem auch um Duncan ein Denkmal zu setzen und an die vielen Menschen noch einmal erinnern, die durch diese grauenvolle Krankheit AIDS im Laufe der letzten Jahrzehnte, es sind über 30 Millionen Menschen, die daran gestorben sind. Das war mir nochmal wichtig, das aufzuzeigen.
An unsere Freunde, an Wegbegleiter, ja, die wir verloren haben.
Ja.
Man kann das eigentlich heute, glaube ich, gar nicht jemandem mehr erklären, Nein. was das hieß fürs Liebesleben, dass AIDS immer präsent war.
Ja, es war halt immer dieser große Schatten über einem. Also nun war es natürlich für mich als Schwulen nicht so einfach, Mitte oder Anfang der 80er Jahre das offen zu leben. Das ging in der Bundesrepublik gar nicht. Deswegen habe ich mich ab und zu mal nach Amsterdam zurückgezogen, wo man damals auch schon viel, viel toleranter war. Und zu diesem...
Also war Deutschland noch sehr verstaubt und sehr zurück.
Ja.
Sehr verschlossen und sehr konservativ.
Das hat alles sehr lange gedauert, bis Deutschland sich da geöffnet hat. Und da waren die Niederlande schon immer deutlich weiter. Das hat aber sicher auch mit unserer dunklen Geschichte zu tun, dass da immer noch so ein Griff quasi das Ganze irgendwie nicht wirklich liberalisieren konnte. Das hat sich sehr ungut angefühlt. Das war anders in den Niederlanden, deswegen war ich gerne dort. Und zu diesem Schwulsein gesellte sich dann noch diese Krankheit AIDS, nochmal so ein ganz schlimmes Stigma, mit dem viele Menschen sich bewegen mussten. Und das hat diese Zeit zu einer extrem angstgeprägten Zeit gemacht und auch... ja, die sexuelle Entwicklung war, sagen wir mal, schon schwer eingeschränkt.
Und du hast Duncan, wie du sagst, ein Denkmal gesetzt, eine sehr zart verletzbare Passage in diesem neuen Buch von dir. Wir sind fast am Ende der Sendung, unsere Zeit rennt weg. Nochmal eine kurze Antwort, liebe Harpe. Am Ende des Jahres, im Dezember, feierst du deinen 60. Geburtstag.
Nein, das stimmt nicht. Ich werde 45.
Ach so, Entschuldigung, wie konnte ich so schlecht in Mathe sein?
Nein. Entschuldigung, ich war zwischendurch krank. Aber eigentlich, ja, ich werde 60, ja.
Okay, und Horst Schlemmer, kommt der zurück?
Er ist noch immer da.
Der war nie weg.
Also, ich sitze halt die ganze Zeit hier in der Ecke, hör zu. Der Happe fragt dich am Schluss ganz unauffällig nach deiner Telefonnummer, Bärbel. Dann weißt du Bescheid.
Das können wir dann ja privat besprechen, aber ich dachte, der Horst Schlemmer ist jetzt so ein alter weißer Mann, der braucht irgendwie nochmal ein Update.
Ich sag's ihm.
Lieber Harpe, ich wünsche dir für all das, was auf dich zukommt, Lesereisen, Festivals, Feiern, einfach nur das Beste. Und ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für deine Zeit, Bärbel. Das hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Mit Harpe Kerkeling habe ich über seine Reise zu seinen Vorfahren gesprochen und dabei erfahren, dass blaues Blut, okay, leicht verdünnt, in seinen Adern fließt und er theoretisch auf Platz 111 der britischen Thronfolge steht. Was für eine irre Geschichte. Diese eine Liebe, so heißt der Podcast über die beste Band der Welt, die Ärzte, hört ihr in der ARD Audiothek, wenn ihr möchtet. Kann ich euch jedenfalls empfehlen.